In der Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich an Jutta Engert. Wie sage ich es meinem Kinde? Die Kunst der Aufklärung. Das soll uns in der kommenden Stunde beschäftigen. Und dazu haben wir als Gast die Diplom-Theologin Michaela von Heeremann. Einen schönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen, Frau Engert.
Sie sind sechsfache Mutter, Sie sind Buchautorin und unterwegs zu Vorträgen, ja, über alle möglichen christlichen Themen, eigentlich auch immer wieder zu hören oder auch im Fernsehen zu sehen. Freundschaft, Liebe und Sexualität, das sind beherrschende Themen für Jugendliche. Nur, wer gibt dabei eigentlich Anhaltspunkte? Und werte weiter, wenn Jugendliche sich von Fragen nach der ersten Beziehung, nach sexueller Liebe und so weiter richtig bedrängt fühlen. Sind da nicht Blätter wie Bravo oder das Internet oder auch die Peer Group die am häufigsten genutzten Informationsquellen? Wollen wir denn als Eltern anderen, sehr oft negativen oder auch irreführenden Stimmen zur Sexualität, das Feld überlassen? Sind die Geschlechtlichkeit im heranwachsenden Jugendalter und auch die persönlichen Fragen der Jugendlichen darüber nicht viel zu wertvoll, als dass wir da hinein nicht auch viel Zeit und Aufmerksamkeit investieren sollten und damit auch in die Liebesfähigkeit und auch in die Zukunft unserer Kinder? Frau von Heeremann, Sie haben das bei 6 Kindern getan. War das viel Zeit, was Sie da auch investiert haben, auch insbesondere in dieses Thema? Oder ist das immer so nebenher mitgelaufen?
Ich würde mal sagen, beides. Es gibt Momente, wo die Kinder wirklich mit Fragen kommen und man sich dann auch unbedingt Zeit nehmen muss und nicht sagen darf, also das beantworte ich dir später, ich habe jetzt keine Zeit. Meistens fragen sie das einem ja, wenn man gerade gar nicht kann, wenn gerade die Milch überkocht oder, ich weiß nicht, das junge Hund ein Häufchen in die Küche gemacht hat und man das unbedingt wegmachen muss. In dem Moment kommen die dann mit ziemlich schwierigen Fragen. Da muss man dann wirklich verlässlich sagen, ich mach das jetzt fertig, aber dann reden wir miteinander oder möglichst gleich reagieren. Was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass man ständig kommentiert die Dinge, die einem so ins Haus flattern. Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn Kinder von klein auf Reaktionen der Eltern hören, wenn man im Fernsehen irgendwie eine Szene sieht, wo da zwei Leute miteinander ins Bett steigen, die sich eigentlich überhaupt nicht kennen, oder wenn man hört aus der Nachbarschaft, der Y hat die X sitzen lassen und hat schon wieder eine Freundin Z, und man reagiert darauf immer und sagt, also das finde ich einfach falsch, wenn Leute mit 14, 15 schon miteinander ins Bett gehen, da können sind die einfach noch nicht reif zur Liebe, sind die noch nicht reif zur Bindung, oder man eben den Kopf schüttelt und sagt, meine Güte, wenn man im Fernsehen solche Szenen sieht, das ist ja wirklich zu dumm, was einem hier vorgelebt wird. Auf die Weise kann gar keine Liebe entstehen. Also wenn man das immer so mitlaufen lässt, dann entsteht so ein Grundwasserspiegel an Werten in den Kindern, der eigentlich sehr hilfreich ist, sodass sie später kritischer darauf reagieren, wenn die Altersgruppe ihnen zu verstehen gibt, dass es ganz normal ist, wenn man mit 14, 15 oder 16 schon einen festen Freund hat und dass man nicht ganz in Ordnung wäre, wenn bei einem selber das nicht der Fall ist. Also es ist wichtig, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, und es ist wichtig, von dem Moment an, wo sie sich dafür interessieren oder aufnahmefähig sind, dafür die eigenen Werte ihnen mitzuteilen. Und Sie haben vorhin am Anfang gesagt, so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ob wir Eltern nicht angesichts von Bravo und von Girls und vom Internet im Grunde als Ratgeber untergehen würden. Also das Gegenteil ist der Fall. Es gibt Untersuchungen, wo Jugendliche nach ihren wichtigsten Ratgebern gefragt werden, und da führen die Mütter an erster Stelle. Das ist wirklich erstaunlich und sehr erfreulich, dass dieser Generationenkonflikt heute offensichtlich, wo wir einfach wahrscheinlich wirklich partnerschaftlicher mit den Kindern umgehen, ein großes Vertrauensverhältnis überwiegend geschaffen hat. Und das sollten wir gerade in der Beziehung nutzen. Wobei uns Eltern schon auch klar sein muss, dass es Momente gibt in der Pubertät und später, wo die Jugendlichen dann auch wirklich Gesprächspartner brauchen, die außerhalb der Familie liegen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir als Christen uns Außenstützen aufbauen, also in Gruppen uns zusammentun von Gleichgesonnenen, sodass die Kinder und Jugendlichen Alterskameraden haben, die ähnlich erzogen sind wie sie, sodass sie nicht ganz allein auf weiter Flur stehen. Meistens stehen Kinder von engagierten Christen in der Schule sowieso allein. Und da ist es eben wichtig, dass sie in der Freizeit oder einmal im Jahr in einem Feriencamp Jugendliche erleben, die ähnlich erzogen sind wie sie.
Da haben Sie ja schon ein ganzes Bündel auch genannt. Sie haben auch vor allem gesagt, es ist wichtig als Eltern, dass wir das kommentieren, was ins Haus hineinflattert. Mhm. Da hätte ich jetzt nur noch eine Anmerkung oder eine Frage. Denn kann es nicht auch sein, die Kinder wissen ja meistens sehr genau viel mehr, als wir das denken, was unsere Wertvorstellungen denn sind. Denn die kommen ja eben unterschwellig auch immer ja mit zum Vorschein. Nur wenn wir das natürlich jetzt sozusagen in einer gewissen Abwehrhaltung kommentieren müssen, weil das, was von außen reinkommt, eben oft negativ ist und wir es dann auch negativ belegen müssen, müssen wir da nicht aufpassen, dass wir nicht in so eine ja negative Weltsicht hineinkommen und darüber hinaus vielleicht oder vielleicht immer ja wie an so einer Waage, wenn wir jetzt da Negatives reingeworfen haben und das im Prinzip abgewertet haben, dass wir dennoch auch wieder was Positives draufsetzen.
Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen. Also ich habe das an unseren Kindern manchmal erlebt, dass wenn ich solche Kommentare abgegeben habe, die dann gesagt haben, Mama, jetzt fang nicht schon wieder an, weil sie genau gewusst hatten, was kam. Trotzdem, glaube ich, ist dieses Infiltrieren ganz wichtig. Aber das, was Sie gesagt haben, dass unbedingt gegenüber diesem Negativen was Positives da sein muss, ist also eine ganz extrem wichtige Frage. Wir werden unsere Kinder nur dann in dieser Hinsicht beeinflussen können, wenn sie merken, dass wir selber unsere Geschlechtlichkeit, unsere Sexualität als ein ganz großes Geschenk empfinden, als ein Geschenk, an dem die Fähigkeit einer glücklichen Ehe angeheftet ist sozusagen, dass sie wissen, dass wir das als einen hohen Wert betrachten und dass wir auch wissen, dass das Freude macht. Also Kinder dürfen nicht das Gefühl haben, die Eltern sind leibfeindlich oder sie werten die Sexualität ab. Weil wenn sie dann in die Pubertät kommen und von allen Seiten hören, das ist überhaupt das, was dein Leben erst lebenswert macht, und sie von den Eltern das Gefühl haben, die haben da entweder keine Ahnung davon oder finden das nicht schön und werten das ab, dann hat man als Ratgeber verloren. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass die Kinder zu Hause zum Beispiel erleben, dass Eltern sich in den Arm nehmen und zärtlich miteinander sind und sich ein Bussi geben und sich auch mal streicheln. Also so, dass die Kinder zu Hause Liebe und Zärtlichkeit zwischen Vater und Mutter erleben. Und dass, wenn man mit ihnen drüber redet, man auch diesen hohen Wert, den wir unserer Geschlechtlichkeit zusprechen, auch wirklich formuliert. Also ich habe unseren Kindern immer wieder gesagt, guck mal, wenn Mann und Frau zusammen sind, dann ist das ein Vorgang, aus dem ein wirklicher, realer, ganzer, kleiner Mensch entsteht. Und es ist doch wunderbar, dass es euch gibt. Es ist doch, ihr seid doch kein Übel, das man verhüten muss oder eine Krankheit, das man verhüten sollte, sondern es ist doch einfach toll, dass es euch gibt. Insofern, und ihr seid ein hoher Wert und insofern ist das, woraus ihr entsteht, natürlich auch unendlich wertvoll. Und wenn wir mit unserer Sexualität ehrfürchtig und sorgfältig und liebevoll umgehen und uns nicht verschleudern, dann kann eben unsere Geschlechtlichkeit die große Kraft entwickeln, die sie wirklich ist, nämlich sie hat ja zwei Dimensionen oder drei, einmal Quelle der Lust und der Freude zu sein, aber eben vor allen Dingen ist sie das vor allem dann, wenn wir die Sexualität wirklich leben als das, was sie ist, nämlich Kraft der Bindung und Quelle des Lebens. Diese beiden Dinge müssen grundsätzlich zusammengehören, sollten grundsätzlich zusammengehören. Und wenn man den Kindern erklärt, dass dort, wo weder Bindung gemeint oder angepeilt ist, und ein Kind sogar eine Katastrophe wäre oder die beiden Beteiligten voneinander sagen würden, also den möchte ich auf keinen Fall als Vater meines Kindes oder die wäre als Mutter von einem Kind für mich eine Katastrophe, dass dann natürlich sexuelle Beziehungen falsch und völlig ausgeschlossen sein sollten. Und wenn man ihnen diese beiden Richtlinien mitgibt, geht es hier wirklich um Bindung oder nur um Lust? Und wäre ein eventuell entstehendes Kind zu verantworten oder eben überhaupt nicht, dass dann Sexualität eigentlich, also das Aufnehmen von sexuellen Beziehungen ein Fehler ist, dann hat man ihnen doch schon so ein kritisches Gerüst mitgegeben, an denen sie abprüfen können, ist das richtig, was hier abläuft.
Ja, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also Sie haben auf jeden Fall schon mal ein Plädoyer für Eltern als Ratgeber gegeben. Jetzt frage ich mich aber, was meinen denn viele Eltern wohl, wenn sie nun die Sache mit der Aufklärung, das ist ja oft so ein Klotz am Bein, wenn sie das nun glücklich umschifft haben? Und oft, denke ich mal, sind Eltern froh darüber, wenn sie das auch in professionelle Hände delegieren können, wenn sie damit eben nichts zu tun haben müssen. Ja, dann weiß aber vielleicht das Kind nun, woher also die Babys kommen, oder auch die Älteren wissen vielleicht, naja, wie Sexualität funktioniert und dass man ja da aufpassen müsse, wie Sie sagen. Ne? Wir haben ja heute oft den Aspekt, wir müssen also ein Unglück verhindern, wenn ein Kind dabei herauskommt. Ja. Und andererseits, natürlich, wir leben in dieser sexualisierten Öffentlichkeit, wir bekommen überall aufreizende Bilder zu sehen, die starren uns direkt an, wir können uns ja gar nicht sozusagen enthalten und haben auch da oft noch diese bisexuellen Anspielungen da drinnen. Ja klar, Sexualität ist heute etwas, was wie eine Ware auf der Straße gehandelt wird. Das kann man, denke ich, schon so sagen. Und da fragen wir natürlich schon als Eltern, Mensch, da haben wir ja wirklich eine Macht, einen Einfluss. Wie sollen denn da nun die Kinder zu diesen Persönlichkeiten heranreifen, wie wir es vielleicht gerne hätten, nämlich als Mann, als Frau, wie Sie sagen, dass die Sexualität und die Geschlechtlichkeit ein Schatz ist, der bewahrt werden muss und der zu mir gehört, also in jeder Lebensphase gehört er zu mir und auch in den ganzen vielfältigen sozialen Bindungen, die ich habe. Ich kann das nicht irgendwie abspalten, sondern ich muss das integrieren, damit das eben dann auch nicht zerstörerisch wird. Und ja, wie kann
also ich glaube, dass den Eltern schon klar sein muss, dass es nicht ausreicht, wenn man die Aufklärung sozusagen in professionelle Hände gibt und darauf wartet, dass die Schule das macht. Ich finde es richtig, dass es die Schule macht, weil leider viele Eltern immer noch in dieser Hinsicht total sprachlos sind und nicht wissen, was sie sagen sollen und ob sie sagen sollen und ob sie was sagen sollen. Und das ist ja auch verständlich, weil wir reden bei der Aufklärung nicht über das Geschlechtsleben australischer Beutelratten. Darüber könnten wir verhältnismäßig unbefangen reden, sondern wir reden bei diesem Thema ja auch über uns. Und insofern sind wir befangen. Und das ist auch das ist nicht zu umgehen, das ist so. Trotzdem müssen Eltern da über ihren Schatten wegspringen, weil sie letztendlich für ihre Kinder die glaubwürdigsten Zeugen sind und diejenigen sind, die die entscheidenden Wertevermittler sind. Als Eltern muss man wissen, dass meistens in der Schule eine rein naturwissenschaftliche Sicht der Dinge vermittelt wird, eine rein biologistische Sicht vermittelt wird. Es gibt Sexualkunde-Richtlinien, wie etwa in Nordrhein-Westfalen, wo aber auch nur, weil der Elternverband Nordrhein-Westfalen das durchgesetzt hat. Ich bin in diesem schulpolitischen Elternvereinigung und wir haben wirklich gekämpft drum, dass wenigstens in der Präambel zu dieser Sexualkunde-Richtlinien das Wort Ehe und Familie einmal erscheint. Die Schule, in den meisten Fällen wird der Sexualunterricht nicht wertevermittelt weitergegeben, wertegebunden weitergegeben. Und das sind wir Eltern, können uns da nicht raushalten, sondern wir sind diejenigen, die den Kindern eben sagen müssen, dass die Sexualität wirklich die Kraft ist, die den Menschen befähigt, in Bindung zu leben. Und wir haben an sich alle guten Argumente auf unserer Seite, weil es gibt genügend Untersuchungen, die belegen, dass je häufiger Menschen Partnerwechsel erleben, desto weniger können sie auf die Dauer in dauerhafter Bindung leben, weil es stirbt in ihnen ab, die Hoffnung, dass es so etwas wie eine dauerhafte Bindung geben könnte. Und Kinder wissen intuitiv ganz genau, wie wichtig es für sie ist, dass sie Vater und Mutter haben, dass sie diese beiden Menschen eigentlich unendlich brauchen. Und sie spüren, wie schön es ist, wenn diese beiden Menschen harmonieren und sie eine Geborgenheit zu Hause haben. Und selbst die Kinder, die das nicht erleben, auch das zeigen die Untersuchungen, sehnen sich genau danach. Also wenn Jugendliche gefragt werden, was für sie zum Glück eines Menschen gehört, dann sagen sie, eine auf Dauer angelegte Bindung zwischen Mann und Frau und 1 bis 2 Kinder. Also der Wunsch ist überall dasselbe. Und wir müssen den Kindern sagen, wie man diesen Wunsch wirklich verwirklichen kann. Wenn wir in der Sexualität nur Unverbindlichkeit einüben, können wir nicht plötzlich verbindlich leben, wenn wir glauben, den Richtigen gefunden zu haben. Und man muss, wenn man im Gespräch gerade mit Jugendlichen ist, ihnen schon abnehmen, dass bei den allermeisten Jugendlichen sie glauben, ich liebe ihn und ich werde ihm jetzt mein Leben lang treu sein. Das darf man ihnen nicht absprechen, sonst hören sie einem von vornherein nicht zu. Sondern man muss versuchen, ihnen klar zu machen, und das ist etwas, was wir im Elternhaus besser können, weil das über Jahre sich entwickeln kann, ihnen klar zu machen, dass sie mit 15 oder mit 16, mit 17 oder 18 wahrscheinlich immer noch nicht, nicht so reif sind, dass sie wirklich einem anderen die Geborgenheit geben können, die, nach der er eigentlich sucht. Und wenn man zu einem Zeitpunkt sexuelle Beziehungen aufnimmt, wo man persönlich einfach noch nicht reif genug ist, dem gerecht zu werden, was da eigentlich was sich da eigentlich rein körperlich gesehen abspielt, es gibt ja rein körperlich gesehen keine größere Nähe, die wir miteinander eingehen können, als in der Vereinigung von Mann und Frau. Es gibt keine, unsere Körpersprache sagt wirklich, ich liefere mich dem anderen total aus, ich gebe mich ihm total vertrauensvoll hin. Also wenn man sich anschaut, was da geschieht, dann ist das ja wirklich eine Körpersprache, die im Grunde absolutes Vertrauen und Zusammengehörigkeit ausspricht. Wenn das aber noch gar nicht gegeben sein kann, dann lügen wir mit unseren Körpern. Und nachdem wir nicht nur einen männlichen oder einen weiblichen Körper haben, sondern mit Leib und Seele Mann oder Frau sind, leiden wir auch an der Seele, wenn das, was wir körperlich tun, nicht der Wirklichkeit entspricht. Und das ist etwas, was Kinder wirklich verstehen, wenn man ihnen das immer wieder sagt, was das bedeutet und dass man einfach in einem gewissen Alter noch nicht reif genug dafür ist, das so zu leben.
Das heißt also, Sie stellen auf jeden Fall mal diesen ganz positiven Grundwert der menschlichen Sexualität heraus, ja, dass wir das den Kindern vermitteln, indem wir es selber vorleben, indem wir natürlich auch darüber reden, weil allein das Vorbild reicht ja wahrscheinlich nicht eben, dass wir diese Lebenskraft, die sich da vor allem auch ja dann im heranwachsenden Mann irgendwann mal Bahn bricht, dass wir das irgendwo kanalisieren können oder mithelfen können, dass die Jungs das dann vielleicht auch so sehen können.
Ist es ganz wichtig, dass eben zum Beispiel die Väter mit den Buben sprechen, weil das für die Buben natürlich die Autorität schlechthin ist. Wir wissen ja aus der ganzen Psychologie, dass gerade Jungen sehr stark darauf angewiesen sind, männliche Vorbilder zu haben. Und im Primarbereich, also Kindergarten, Grundschule, treffen sie ja nirgendwo mehr Männer. Manche Kinder sind 12, 13, bis sie erstmal eine männliche Lehrperson treffen, also einen Erwachsenen treffen, der in erzieherischer Weise sich ihnen zuwendet, Interesse für sie hat, Verantwortung für sie übernimmt. Also für die Buben ist es wirklich schwer, Vorbilder zu haben. Und deswegen ist der Vater eigentlich ein ganz wichtiger Zeuge, der mit ihnen über dieses Thema sprechen sollte. Und wenn das nicht gelingt, dann muss man schauen, dass man Gruppen findet, wo die Buben aufgehoben sind. Also es gibt ja zum Beispiel von diesen neueren geistlichen Gemeinschaften Sommercamps, die Legionäre Christi geben für die unterschiedlichsten Altersstufen bieten sie Sommercamps an. Die Gemeinschaft Emmanuel macht das auch oder Totus Tuus. Wichtig ist, dass gerade die Buben in der Zeit, wo, wie Sie gerade gesagt haben, sich die Sexualität also irgendwie Bahn bricht, erstens in Gemeinschaften sind, in Gruppen sind, die unsere Werte auch weitergeben und dass sie auch zweitens im Alltag möglichst ausgelastet sind, sodass diese Energie, die in ihnen entsteht, positiv sich auswirken kann im Sport, in Musik, in Hobbys, die sie beschäftigen. Es ist ganz wichtig, dass die Buben gerade in der Pubertät und wenn sie dann junge Männer sind, ausgelastet sind mit Dingen, die ihnen Spaß machen, sodass sie ihre große Energie eben positiv umsetzen können und nicht ausschließlich auf sich und ihre körperlichen Bedürfnisse orientiert sind.
Aber jetzt haben wahrscheinlich viele vielleicht einfach noch diese Frage in sich, nun, aber wie stelle ich es denn an? Weil das ist ja unser Thema und heute, wie sage ich es meinem Kind, die Kunst der Aufklärung? Klar, es ist nicht mit einer einfachen Information getan, so und jetzt weißt du es, jetzt bist du aufgeklärt und gut ist es. Nein, vor allem die Frage, wann sollten denn dein Kind eigentlich auch über diese körperlichen Abläufe Bescheid wissen. Vor allem Jungs, die vielleicht da nicht von sich aus jetzt irgendwo den Gesprächsstoff mit nach Hause bringen oder irgendwo Anknüpfungspunkte bieten. Wie kann man die denn vielleicht auch vor dem Grundschulalter schon so ein bisschen in ein Gespräch verwickeln über sie, über ihre Identität als Jungen, auch über anstehende körperliche Veränderungen, wobei das wahrscheinlich in dem Alter einfach noch nicht interessant ist.
Das glaube ich, steht noch nicht an vor Grundschule.
Eben, weil es gibt ja auch diesen Spruch, lieber ein Jahr zu früh als eine Sekunde zu spät. Was halten Sie davon?
Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder eigentlich, also dass man so viel sagen sollte, wie sie fragen. Dass man sie nicht überfordern sollte mit Dingen, für die sie einfach noch nicht reif sind. Manche Kinder empfinden ja die Tatsache, wie Mann und Frau zusammenkommen, doch irgendwie erstmal als schockierend und befremdend. Und damit sollte man sie nicht überfallen, solange sie sich noch nicht wirklich dafür interessieren. Wobei ich zugeben muss, dass das wirklich eine Gratwanderung ist, weil ich habe selbst auch immer versucht, der schulischen Aufklärung zuvorzukommen. Also in der Grundschule ist ja eigentlich in den ersten 2 Jahren wird nur berichtet, wie das Baby im Bauch wächst und wie es dann auf die Welt kommt, während dann in der 3. und 4. Klasse kommt dann die eigentliche Aufklärung. Und da habe ich schon versucht, der Sache zuvorzukommen, sodass dass die Kinder einfach durch mich immunisiert sind für blöde Sprüche und doofe Witze, die dann in der Grundschule ja garantiert schon kommen. Und ich glaube, gerade Buben, die schlecht in Gespräche zu verwickeln sind, für die, da ist es zum Beispiel für Eltern manchmal hilfreich, wenn die nach Hause kommen und irgendwie einen unanständigen Witz erzählen, dass man den aufgreift und das zum Anlass nimmt, mit ihnen drüber zu reden, über was sie da eigentlich gerade geredet haben. Und da kann man dann schon miteinander ins Gespräch kommen. Vor allen Dingen, glaube ich, kann man ihnen schon klar machen, dass sie da etwas unter Umständen durch einen doofen Witz in Dreck ziehen, was für ihre eigenen Eltern was Wunderbares und was Wunderbares ist und woraus sie ja selber entstanden sind. Und die Tatsache, dass es sie gibt und dass sie Menschen sind, zeigt doch schon, dass das eigentlich was Schönes und Wertvolles ist und nicht etwas, was man in den Dreck ziehen darf. Also ich habe eigentlich die schlechten Witze, die ich manchmal von unseren Buben mitgekriegt habe, immer als ganz guten Anhaltspunkt gefunden, das Thema aufzugreifen, je nachdem wie alt sie waren, um da nochmal den richtigen Zungenschlag reinzukriegen. Mhm. Und was ich auch immer empfiehlt ist, gerade bei Buben, Bücher rumliegen zu lassen, einfach nur herumliegen zu lassen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ja dieses süße Buch aus dem Brunnenverlag, Wo kommen die kleinen Babys her? Das ist sehr kindgerecht gemacht. Und wenn das so rumliegt, dann nehmen die Kinder das auch an. Also gerade die Buben, weil sie so gesprächsvoll sind, haben sowas lieber, sich anzuschauen. Und es ist auch eine Erfahrung, die, glaube ich, Eltern immer wieder machen, wenn man das Glück hat, mehr Kinder als nur eins zu haben. Also mir ist einmal passiert, dass mir unser Dritter, der war damals noch, ja, der war, glaube ich, schon in der Grundschule, ja, der muss gerade in der Grundschule gewesen sein, mich ganz verdattert gefragt hat, irgendwie in der Schule hätte er gehört, dass die Frauen Eier im Bauch hätten und die Männer den irgendwie Samen was das denn heißen sollte. Und dann hat er zu mir gesagt, du bist doch kein Osterhase, du hast doch keine Eier im Bauch. Und der Größere, der 8 war dabei. Und dann habe ich also das Ganze nochmal wieder versucht zu erklären bei dem Kleinen und habe beobachtet, dass der 8-Jährige zwar weitergespielt hat, aber doch höchst interessiert zugehört hat. Und das sind so Sachen, das ist immer ganz günstig, wenn einer, der jetzt gerade nicht unbedingt angesprochen wird und dem das auch peinlich wäre, in Ruhe zuhören kann, weil man ja gerade den Kleinen was erklärt.
Ja, solche Momente sind dann immer so die Sternstunden.
Ja, ja.
Genau. Ja, und wie reagieren denn nun aber Eltern auch bei noch ganz kleinen Kindern so, wenn die mal ganz neugierig und auch ganz unbefangen Fragen zu ihrem eigenen Körper stellen? Also wie, was schlagen Sie vor? Benennen Sie da jetzt auch noch die eben Geschlechtsorgane? Klar, das wollen Sie ja wissen.
Ja, also ich denke, man muss es unbedingt benennen, weil etwas, was man nicht benennen kann, schon irgendwie so geheimnisumwittert ist. Also da gibt's verschiedene Schulen. Die einen sagen, man sollte das so benennen, wie die Allgemeinheit das benennt, dass man also von Penis und von Scheide redet. Ich glaube, dass die Kinder diese Bezeichnungen unbedingt kennen sollten. die anderen sagen, und zu denen gehöre eigentlich ich, dass man schon auch in der Familie seine eigenen Ausdrücke dafür haben darf und sollte und die dann auch benutzen sollte. Ich habe das vorgezogen, weil das kam mir persönlicher vor. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass die Kinder begreifen, dass zwar auf der ganzen Welt Mann und Frau eigentlich dasselbe machen, dass es aber jeweils ein ganz persönliches Geschehen ist. Und deswegen war es mir angenehmer, mit den Ausdrücken zu sprechen, die bei uns in der Familie üblich sind, damit dieses Persönliche zum Vorschein gekommen ist. Aber natürlich müssen die Kinder die normalen medizinischen Ausdrücke kennen, sonst stehen sie ganz doof da und fragen, was ist denn das, und werden von vornherein ausgelacht. Und vielleicht ist es auch vernünftig, dass man ihnen sagt, ja, und ansonsten gibt es eben noch die und die Ausdrücke dafür, aber das ist irgendwie lieblos.
Ja, das ist eben wahrscheinlich, das ist hier so eine nackte, nüchterne Angelegenheit, von Penis und Scheide zu reden, ja. Und das ist das trifft vielleicht, also, oder das löst vielleicht in dem einen oder anderen einfach Unbehagen aus, ja. Oder mag das nicht. Darf man denn danach fragen, oder ist das jetzt ein Tabu, was bei Ihnen in der Familie dafür kursierte?
Ja, das können Sie schon fragen. Also der Penis hieß bei uns das Zipfel. Das ist in Bayern oder halt in dem Bereich, wo ich aufgewachsen bin, irgendwie üblich. Und bei den Mädchen kam es bei uns zum kleinen und zum großen Popo. Das hat mal ein Kind erfunden und dann habe ich das aufgegriffen. Aber die wussten natürlich schon, dass man Scheide dazu sagt, aber sie haben lieber diesen familiären Ausdruck benutzt. Und ich glaube, das kommt daher, dass eben jedes Kind vor allen Dingen, wenn es dann anfängt, sich Schamgefühl zu entwickeln, dass jedes Kind genau weiß, mein Körper ist was ganz Besonderes und da möchte ich einen persönlichen Namen dafür haben.
Ja, Aufklärung, das umfasst natürlich auch noch mehr. Also heute stellen wir ja fest, dass wir in einem überaufgeklärten Zeitalter leben, aber umso erschreckender ist ja auch die häufig anzutreffende Unkenntnis vieler Jugendliche über ihren Körper, jetzt auch im Hinblick auf den Zyklus, auf die Fruchtbarkeit, auf die Anatomie oder die Funktion auch der äußeren, der inneren Geschlechtsorgane, so dieses Wunderwerk des Körpers eigentlich zu entdecken. Ja. Das ist ja nun, da sind ja Eltern vielleicht mitunter auch selber überfordert, aber ich denke, das wäre schon wichtig, um auch hier etwas Positives Grund zu legen. Was empfehlen Sie? Wie können wir das denn unterstützen, auch da ein bisschen gegen den Mainstream in Sachen Sexualität und Gender, was da auch so in der Schule kursiert, dagegen anzugehen?
Ja, also um zunächst mal das Negative zu sagen, Eltern sollten sehr vorsichtig sein mit den Aufklärungsmaterialien aus der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die sind zum Teil wirklich extrem sexualisierend und bringen schon Kinder vor der Pubertät, versuchen sie eigentlich sexuell aufzuwecken, weil sie behaupten, dass dadurch die Kinder liebesfähiger würden. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Ich kenne ein eigentlich sehr süß gemachtes kleines Lexikon von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das heißt Mein kleines Körper-ABC. Und da wird ausdrücklich gesagt, das wäre für 9- bis 11-jährige Mädchen. Und unter E finden Sie das sehr, sehr wichtige Stichwort erogene Zonen. Und dann werden die Kinder aufgefordert, an ihrem Körper ihre erogenen Zonen zu entdecken, mit einem Freundin oder einem Freund, in Klammer, oder auch alleine, und eben nachzuspüren, wie der Körper reagiert. Also das finde ich absolut unverantwortlich, da staatlicherseits sozusagen eine Aufforderung zum Tanz an Kinder zu richten. Mit diesen Aufklärungsmaterialien, die Sie in den Gesundheitsämtern finden und in den Schulen zum Teil, bitte sehr, sehr vorsichtig sein. Und einen Rat noch: Wenn Aufklärung in der Schule ansteht, dann haben Eltern das Recht zu verlangen, zumindest in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass sie im Voraus über die Medien unterrichtet werden. Und man kann auch sagen, ich wünsche diese Medien nicht, nehmen Sie lieber was anderes. Und da ist die Frage, was nimmt man denn dann? Es gibt zum Beispiel sehr gute Unterlagen für 12 bis 14-Jährige oder Eltern, natürlich auch Mädchen, von MFM. Das wird in den bayerischen Diözesen herausgegeben, ein Buch von der Dr. Reit Paula über die Vorgänge im Körper, was wirklich sehr empfehlenswert ist. Dann gibt es auch solche Aufklärungsgemeinschaften oder Programme von Teenstar. Auch das wird in den bayerischen Diözesen, ich glaube vor allen Dingen in Augsburg, gemacht. Und ich weiß, dass es im Moment, soll es auch in Köln eine Ausbildung für die für kommende Ausbilder geben. Das ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz, wo aber eben auch die Jugendlichen über die Vorgänge in ihrem Körper unterrichtet werden. Und ich glaube, dass das gerade für Mädchen ganz wichtig ist, schon in einer Zeit, wo das noch gar nicht notwendig ist, ihren Körper zu beobachten, sodass sie sich vertraut machen mit ihren fruchtbaren und unfruchtbaren Tagen. Ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch mit einer jungen Frau gehabt, die ist verheiratet und Mitte, Ende 20 und die ahnungslos war, dass es Symptome gibt, an denen man erkennen kann, in welcher Phase des Monats man sich befindet. Also da herrscht wirklich eine ganz große Unsicherheit.
Und das, genau, Teenstar macht das ja, also führt auch Mädchen, auch Jungen eben dahin. Die Jungs führen dann eine Gefühlstabelle, die Mädchen dürfen dann eben einfach schon mal sich daran gewöhnen, wahrzunehmen, was spricht mein Körper, also wenn der Zyklus beginnt oder auch davor, dass sie einfach damit vertraut werden. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Also das, was Sie da ansprechen, dieses Programm, kann man sicherlich jedem empfehlen, der bereit ist, der was für seine Kinder und für andere Kinder da investieren will, so eine Ausbildung als Multiplikator zu machen und dann über ein halbes Jahr in Gruppen, in der Gemeinde, in der Schule oder wo auch immer, dann Jugendliche auch zu begleiten und diese ganzheitliche Sicht der Sexualität dann auch zu vermitteln.
Also gerade, dass das ein halbes Jahr dauert, finde ich so gut, weil es einfach wirklich etwas ist, wo man Jugendliche kontinuierlich begleitet und die Rückmeldungen von Jugendlichen, die das gemacht haben, sind ja wohl sehr gut. Was es auch noch gibt, sind die sogenannten Live-Lessons, wo die Frau Dengler dafür verantwortlich ist. Das ist die Gründerin der Birke. Die gehen so in Teams in die Schulen und geben da eben Aufklärungsunterricht, was in den Schulen auch gerne angenommen wird, weil es ist für die Schüler sowieso angenehmer, dieses Thema zu besprechen mit Menschen, die nicht gleichzeitig ihre Lehrer sind. Und auch da würde ich nochmal gerne eine Warnung an die Eltern aussprechen. Durch die Öffnung der Schulen für Verbände kann man ja den Aufklärungsunterricht zum Beispiel auch von Pro Familia machen lassen. Die kommen dann mit ihrem Aufklärungskoffer, der wirklich rein biologistisch aufgebaut ist und im Grunde nach dem Motto verfährt, was Spaß macht, soll man auch tun, solange beide einverstanden sind. Ich würde als Eltern immer danach fragen, wer kommt in die Schule und eben nachdem wir ein Recht darauf haben, dass unsere Erziehungswerte in der Schule berücksichtigt werden. Bei Verbänden, wo wir uns schon sicher sein können, dass das nicht in unserem Sinne läuft, weil es gibt ja auch Schwulen- und Lesbenverbände, die das machen, sagen, wir verlangen, dass diese Verbände nicht in die Schule kommen dürfen oder dass man unter Umständen sein Kind dann abmeldet und sagt, ich bin mit den Werten, die da vermittelt werden, nicht einverstanden. Das kann zwar dann zu Schwierigkeiten führen, aber das muss man ausfechten, weil im Grundgesetz steht, dass die Erziehung zuvörderst ein Recht und ein Pflicht der Eltern ist. Und wo gegen unsere Erziehungswerte verstoßen werden, da muss man das durchfechten, dass die Kinder nicht am Sexualkundeunterricht teilnehmen. Wenn die Caritas kommt oder die Diakonie, dann ist das schon besser, aber auch da sollte man sich erkundigen, mit welchen Materialien die jeweiligen Leute dann ankommen wollen.
Ja, danke, dass Sie so intensiv auch darauf hinweisen. Also Eltern müssen sich wirklich auf einiges gefasst machen, was Aufklärungsmethoden und Schriften dann auch anbelangt, auch von offiziellen Einrichtungen, wie Sie sagen. Also mit Vorsicht zu genießen sind eben auch die Schriften von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wie Sie sagen, weil oft wirklich eine Anleitung zur Sexualisierung oder auch zu bisexuellem Verhalten. Und auch Verbände, die in die Schule kommen, die dann auch unter Ausschluss der Lehrer, der Lehrer, die das nicht wissen dürfen, was jetzt dort abläuft, sozusagen freies Terrain haben. Und ich denke, das müssen Eltern sich nicht so gefallen lassen. Ja. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema die Kunst der Aufklärung. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wie sage ich es meinem Kinde, die Kunst der Aufklärung? Darüber sprechen wir schon die letzte halbe Stunde mit der Diplomtheologin Michaela von Heeremann. Sie hat selber 6 Kinder großgezogen, ist Buchautorin und unterwegs auch immer mit christlichen Themen da an vorderster Front zu stehen und auch Farbe zu bekennen. Ja, wie können wir unsere Kinder eben so hinführen, dass sie wirklich auch eine ganz, ganz positive Einstellung zu dem Geschenk der Sexualität bekommen, die Geschlechtlichkeit in ihre Persönlichkeit integrieren können, auch warten können. Ja, so wie man ja auch sagt, ne, man kriegt auch mit 14 nicht den Führerschein, auch wenn man die Technik des Autofahrens vielleicht bis dahin schon beherrschen könnte, dennoch fehlt einfach die Reife und die Umsicht. Und so ist es mit dem um vieles wichtigeren Thema der Sexualität natürlich genauso. Und jetzt haben sich auch schon erste Hörer gemeldet. Ich darf jetzt die Frau Backhaus aus München begrüßen. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage, und zwar, ich habe 4 Kinder und meine zweitälteste, die ist jetzt 6,5 und die nimmt ihren Körper sehr bewusst wahr, sage ich jetzt mal. Und wenn sich Gelegenheiten ergeben wie Spielplatz, irgendeine Stange raufklettern oder ein Seil hochklettern oder so, dann merkt man bei ihr halt, dass sie durch diese Reibung, sagen wir mal, sehr erregt wird und wirklich ins Schwitzen kommt und sie halt wirklich solche Situationen auch gerne und häufig aufsucht. Und jetzt ist mein Problem, wie bringe ich das dem Kind bei, weil ich das jetzt auch nicht fördern will, oder ja, wie gehe ich damit richtig um?
Glaube ich, dass das irgendwie schwierig ist. Da muss man seinen Mittelweg fahren. Auf der einen Seite darf man da nicht irgendwie das alarmisiert reagieren und das Kind mit Verboten bedrücken, weil dadurch wird das unter Umständen abgewertet, sondern ich glaube, dass es die beste Möglichkeit ist, sie möglichst abzulenken und also irgendwas ihr zu bieten, was genauso lustig ist, aber nicht in die Gefahr läuft, dass sie da wieder angeregt wird dadurch. Also das weiß ich, dass das schwierig ist und dass man da immer nur versuchen kann, zu verhindern, dass sie sich darauf fixiert, und dass man eben nicht durch zu große Strenge das Kind verwirrt, indem es Gefühl hat, das ist was Verbotenes, was ich mache. An sich ist die Erfahrung, dass auf die Dauer, wenn die Kinder wirklich, also auch schulisch und sportlich ausgelastet sind, die Faszination in der Richtung aufhört.
Hallo? Wenn ich sie dabei, also wenn ich halt sehe, weil wir haben zu Hause halt auch ein Klettergerüst, wo sie halt dann eben rumklettert, wenn ich sie sehe, dann versuche ich sie eben auch abzulenken. Also ich schimpf sie auch nicht oder so. Aber es zieht sich halt jetzt schon sehr lang hin, sag ich mal. Und deshalb, ich weiß halt nicht, ob man in dem Alter jetzt dann schon mit der Aufklärung in dem Sinn jetzt dann da anfangen sollte und ihr das erklären kann. Das bringt ja, glaube ich, noch gar nichts.
Nee. Würde ich, glaube ich, auch nicht machen.
Deshalb also einfach so weitermachen und schauen, dass es irgendwann aufhört.
Vielleicht können Sie unter Umständen, ich weiß nicht, ob Sie sehr leiden würden, wenn Sie das Seil entfernen, wenn das hauptsächlich der Auslöser ist. Es ist halt einfach, weil Sie gerade gesagt haben, die fangen dann auch an zu schwitzen. Es ist in der Tat so, dass an sich die Kinder, also dass die Sexualität vor der Pubertät eine Latenzzeit hat. Also das heißt, dass sie schläft. Und wenn sie dann eben durch äußere Einflüsse wachgerufen wird, ist es für die Kinder ganz schwer und eine echte Anstrengung, da Entlastung zu finden. Und das ist eine körperliche wie seelische Anstrengung für die Kinder, weil sie damit das auch nicht begreifen, was sich da eigentlich abspielt. Und deswegen sollte man schon durch Ablenkung versuchen, oder durch eine Verringerung der Chancen, dass das entsteht, versuchen, sie auf andere Gedanken zu bringen.
Ja, okay, aber soweit.
Ja, vielen Dank für diese wertvolle Frage.
Ja, danke schön.
Und alles Gute Ihnen nach München, Frau Backhaus.
Danke schön.
Ja, alles Gute.
Danke. Ich möchte da vielleicht gerade auch noch eine Frage anschließen, die dazu passt, nämlich die nach so den typischen Doktorspielen, was Mädchen auch gerne tun, dass sie sich zurückziehen, vielleicht auch das Zimmer abschließen und dass sich dann einer auszieht und der andere dann untersucht. Und das geht ja auch so in diese Richtung, man erkundet, aber man reizt vielleicht auch dabei.
Also ich würde die normalen Doktorspielchen, wo es wirklich um Erforschung geht, gelassen hinnehmen. Was ich nicht erlauben würde, wäre, dass man absperrt in dem Alter. Ich würde sagen, dass es gibt so einen schönen Spruch. Der Inhalt von diesem Spruch ist, dass alles, was man eigentlich glaubt, heimlich tun zu müssen, besser nicht getan werden sollte. Mhm. Und dass man den Kindern sagt, heimlich ist immer unheimlich. Wenn du glaubst, irgendwas nur heimlich tun zu können, dann spürst du in deiner Seele, dass da was nicht Richtiges drin ist, dass da was falsch ist. Also tu es lieber nicht. Heimlich ist immer unheimlich. Und auch, das ist auch was ganz Wichtiges, wenn dich ein Größerer zu irgendwas lockt und dann aber sagt, sag's bloß nicht weiter, sagt dein Eltern, darf deinen Eltern bloß nicht sagen, was passiert ist oder was wir getan haben, dann musst du sofort misstrauisch werden. Wenn man glaubt, etwas verheimlichen zu müssen, dann ist da dran was falsch und dann musst du erst recht mit deinen Eltern sprechen. Es gibt auch ein Buch für Grundschulkinder, ich weiß nur nicht, ob es noch aufgelegt wird, das heißt, heimlich ist immer unheimlich, wo die Kinder durch Geschichten erfahren, was unter Umständen eben an Falschem laufen kann zwischen Erwachsenen und Kindern. Ich würde das Buch ihnen nicht geben, wenn es keinen Anlass gibt, aber wenn es Anlass gegeben hat, ja, wenn eben zum Beispiel Größere sie irgendwo hinlocken und sie unter Umständen sogar sexuell schon missbrauchen, dann würde ich mir dieses Buch mal anschauen als Mutter und mir überlegen, ob es nicht was für unser Kind wäre. Aber ich fand die Überschrift einfach schon gut. Heimlich ist immer unheimlich. Darauf muss man die Kinder auf jeden Fall aufmerksam machen. Dass alles, wo den Kindern gesagt wird, sag's bloß der Mami und dem Papi nicht, dass das der Grund sein müsste, schon ganz gründlich zu überlegen, ob man es ihnen nicht allein deswegen sagen sollte.
Ja. Gut, vielleicht kommen wir noch einmal auch darauf zu sprechen, dass bei Mädchen irgendwann der Zyklus beginnt und dass das für viele ja sehr negativ belastet ist, vielleicht weil sie auch von den Eltern oder von der Mutter dann erfahren, dass das mit Unannehmlichkeiten verbunden ist und dass auch dann ja schnell der Gang zum Frauenarzt und zur Pille leider ja heute sehr üblich ist. Wie kann man denn auch die Mädchen so auf den beginnenden Zyklus vorbereiten? Wie kann man sie dahingehend begleiten, dass auch die erste Blutung etwas dazugehört, etwas Besonderes ist, weil sie alles vorbereitet für die spätere Fruchtbarkeit, für die Wohnung, die dazu bereitet wird jeden Monat, dass da mal wirklich ein neuer Mensch wachsen kann und entstehen kann?
Ja, also eigentlich glaube ich, dass es sehr schön ist, dass sich doch in vielen Familien der Brauch durchgesetzt hat, den ersten Zyklus richtig zu feiern. Ich weiß nicht, dass die Eltern mit der Tochter, wo es so weit ist, essen gehen oder mit ihr ins Kino gehen und sie richtig gefeiert wird dafür. Es ist nämlich, gerade weil wir leibseelische Wesen sind, ganz wichtig für die Mädchen, dass sie spüren, das ist etwas Schönes, was sich da in mir bereitet, weil eben, wie Sie gesagt haben, jeden Monat ein Bett für ein eventuelles Baby in mir entsteht. Und auch dadurch wird eben die Tatsache, dass wir Kinder bekommen können, positiv besetzt, was ja leider in den Aufklärungsschriften eigentlich im Grunde sehr oft nicht der Fall ist, weil sehr oft wird Aufklärung nur so betrieben, dass es heißt, es geht letztendlich darum, zwei Übel zu verhüten, nämlich ein Kind und AIDS. Und das gibt für die Mädchen schon eine ganz falsche Einstellung zu ihrer eigenen Fruchtbarkeit, während wenn man feiert, dass sie fruchtbar werden, mit ihnen, dass das einfach das Erreichen einer wunderbaren Reifeprozesses ist, dann sind sie ihren eigenen Tagen gegenüber positiv eingestellt und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig dafür, dass sie mit den Unannehmlichkeiten, die eventuell damit verbunden sind, besser zurechtkommen. Es gibt nämlich auch Ärzte, die sagen, dass viele Mädchen unter Umständen größere Unannehmlichkeiten haben oder überhaupt Unannehmlichkeiten bekommen, weil sie eine eher negative Einstellung zu ihrer Fruchtbarkeit haben oder die durch die Außenwelt vermittelt bekommen haben. Und natürlich kann ich eventuelle Schmerzen besser vertragen, wenn ich weiß, das sind eigentlich Vorboten von wunderbaren Sachen, als wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nur was Mühsames und etwas, was ich ständig unterdrücken muss, bis ich Mitte 50 bin.
Ja, eine Hörerin hat sich noch gemeldet. Sie möchte sich noch bedanken. Aus Luxemburg bin ich jetzt mit ihr verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott, guten Morgen, Frau Hirmann.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Frau Hirmann, ich bin heute Morgen Quereinsteiger in Ihrer Sendung. Ich bin kinderlos und anfangs habe ich gedacht, das Thema interessiert dich doch nicht. Und wissen Sie, kinderlos, das bedeutet immer, dass das irgendwo ein Leid ist. Ja. Und ich konnte jetzt dann nicht mal ein bisschen so weinen.
Ach je,
ja. Also für ganz kurz, Dankeschön.
Wiederhören, ja. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön,
wieder. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja. Klar, ein Thema, das natürlich viele in vielen Facetten auch beschäftigt. Ja, wenn wir jetzt gefragt haben, wie gehen wir beim Mädchen, wie können wir das feierlich auch begehen oder wie können wir Mädchen dahin begleiten, auch den Zyklus, auch sozusagen natürlich die Unannehmlichkeiten, die damit einfach auch verbunden sind, dennoch nicht überwiegen zu lassen, sondern eben den Blick auf das größere Ziel, was dahinter steht, einfach immer wieder auch vor die Augen zu stellen. Bei den Jungs entsprechend auch, die sich ja nun auch dann körperlich entwickeln, wo sich vieles verändert, was sie wo sie so in einer Latenzphase sind, nicht wissen, Fisch oder Fleisch oder was passiert mit mir. Da kommen sexuelle Veränderungen natürlich dazu. Vielleicht eben auch der Schrecken des ersten nächtlichen Samenergusses. Und auch diese Kraft, die sich da regt, wo sie vielleicht auch erstmal völlig überfordert und überfahren sind. Wie können wir da damit umgehen? Auch im Hinblick dann auch die Jugendlichen, die vielleicht dann da auch zur Masturbation dann neigen.
Also ich glaube, dass es bei Buben genauso wichtig ist wie bei Mädchen, sie vorzubereiten auf das, was auf sie zukommt. Und da halte ich nach wie vor die Väter für einen ganz wichtigen Gesprächspartner. Was die Masturbation anbetrifft, meine ich, ist es auch da wichtig, nicht irgendwie Panikmache zu betreiben und die Jugendlichen zu sehr unter Druck zu setzen oder gar unter Sündendruck zu setzen. Es ist schon wichtig, ihnen klarzumachen, dass unsere Sexualität uns gegeben ist als Kraft zur Bindung, also dass unsere Sexualität uns eigentlich öffnet auf den anderen hin und dass deswegen, wenn ich mir Befriedigung mit mir selber beschaffe, womöglich eine Haltung einübe, die mich auf die Dauer auf mich fixiert und mich verhindert, mich wirklich für den anderen zu öffnen. Weil es kann tatsächlich dazu kommen, dass die jungen Männer dann auch an dieser Technik sozusagen hängen bleiben. Und das empfinden sie, egal wie sie erzogen werden, letztendlich immer als beschämend. Insofern sollte man den Kindern schon sagen, den jungen Männern und Jugendlichen, männlichen Jugendlichen schon sagen, dass das im Grunde nicht richtig ist. Aber ich meine, dann muss man's, das muss man nehmen wie beim Skifahren. Hinfallen und aufstehen, nicht jetzt irgendwie ein Drama draus machen.
Mm, ja.
Wobei gerade in Familien, bei denen der Glaube lebendig im Familienleben vorhanden ist, sollte man schon immer wieder sagen, dass Gott uns die Geschlechtlichkeit gegeben hat als Kraft der Bindung und als Quelle des Lebens. Und dass wir an diesen Kriterien erkennen können, wie wir das eigentlich leben sollten und dass es sicher nicht im Plane Gottes ist, dass wir uns fixieren auf eine körperliche Befriedigung, die mich mit mir alleine lässt. Das würde ich schon ansprechen, aber wirklich nicht irgendwie die Kinder jetzt moralisch unter Druck setzen.
Ja, vielen Dank. Eine letzte Hörerin kommt jetzt noch mit einem anderen Anliegen in die Sendung. Ich darf Sie begrüßen, Frau Krüger.
Ja, und zwar geht es jetzt darum, meine Tochter, jüngste Tochter war 16, wo sie dieses Kind bekommen hat, eine Tochter. Und sie lebt jetzt wieder in einer Beziehung und möchte auch heiraten und ist jetzt schwanger und bekommt also ein Kind. Und die Zehnjährige, sie ist jetzt 10 Jahre alt und die hat auch gesagt, sie möchte eigentlich nicht, dass noch jemand anders zu ihrer Mutter oder auch Mama sagt. Und dass das Kind denn Mama und Papa hat, wo zusammenleben und sie eben mit ihrem Papa nicht.
Ja, das ist für das Kind natürlich tatsächlich ein Problem. Das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht wäre es ihrer Tochter möglich, mit ihrem ältesten Kind zu sprechen und ihr zu sagen, schau, so wie du deinen Papa vermisst.
Ja, sie sieht ihn ja schon und liebt ihn auch sehr und aber sie leben nicht zusammen.
Ja. Mhm. Also ich würde schon diesen Kummer sehr ernst nehmen, aber versuchen, das Kind darauf hinzuführen, dass das, was sie vermisst und worüber sie traurig ist, man doch dem neuen Baby nicht bewusst zumuten darf, sondern versuchen soll, sich darüber zu freuen, dass dieses neue Baby diesen Kummer, den sie hat, nicht hat.
Ja.
Aber ich würde schon den Kummer ansprechen als Kummer, weil es ist einer. Da muss man sich schon ernst nehmen. Aber vielleicht kann man sie eben packen an ihrem Mitgefühl oder an ihrer Liebe, die sie sicher entwickeln wird, wenn das Baby erstmal auf der Welt ist, dass sie diesem Baby nicht das, worunter sie leidet, wissentlich zumuten wollte.
Ja. Mhm.
Dankeschön.
Ja, danke.
Ja, Ihnen alles Gute.
Ja,
auf Wiederhören, Frau Krüger.
Wiederhören.
Damit kommen wir eigentlich auch schon zum Schluss der Sendung. Wie sage ich es meinem Kind, die Kunst der Aufklärung. Möchten Sie noch einen Satz oder etwas Wichtiges den Hörern und uns mit auf den Weg geben, Frau von Heeremann? Natürlich vieles.
Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man als Mutter oder Vater der eigenen Intuition vertraut. Meistens hat man die richtige Intuition und dann auch den Mut hat, das umzusetzen. Schweigen, weil man nicht sicher ist, ob man es richtig macht, das ist das Allerfalscheste. Meistens machen Eltern die Dinge richtig, auch wenn sie vorher ein bisschen Respekt davor hatten.
Mhm, Dankeschön. Also wirklich ein Plädoyer auch für die Eltern, die wirklich hier als Ratgeber und gefragt sind. Ja, wahrscheinlich ist es wichtig, immer ein offenes Ohr zu haben, aufmerksam zu sein. Und das heißt natürlich auch entsprechend Zeitfenster für die Kinder zu haben und da zu sein. Denn wie wir oft wissen, in den unmöglichsten Momenten kommen eben oft diese Fragen, die dann aber vielleicht wirklich auch ganz wichtig sind. Ich darf noch einmal wiederholen, Sie haben auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, die Kinder also das, was so ins Haus flattert, das zu kommentieren, ob es dann nun anzügliche Witze sind oder was auch immer, dass man das oft eben auch ganz gut nehmen kann, um was Positives draufzusetzen, um wirklich hier Werte vermitteln.
Ja, bitte gerne. Ich glaube, dass ganz oft, also das habe ich beobachtet an unseren Kindern, aber auch an anderen Leuts Kinder, dass gerade Buben, indem sie einem einen anzüglichen Witz erzählen oder ihn so erzählen, dass man dabei ist, während sie ihn mitkriegen, das ist eine Form der Buben, ein Gespräch einzufordern.
Ein gewisser
Hilfe. Das ist ein Wink. Die kommen, die wollen nicht gerne zeigen, ich brauche Hilfe und ich möchte mal was hören. Das ist ja nicht direkt die männliche Art zu zeigen, dass man einen Rat braucht. Aber das ist deren Art, zu provozieren in der Hoffnung, man reagiert drauf und man kann dann mal miteinander drüber reden.
Mhm. Ja, sehr schön, dass Sie das noch sagen. Eben die Provokation ist oft hier so dieser verkappte Hilferuf.
Mhm.
Dass da doch eigentlich eine gewisse Not innerlich ist, die man so als Junge dann vielleicht nicht zugeben mag.
Ja.
Genau, und dass wir einfach einen gewissen, unsere Kinder in einem Grundwasserspiegel an Werten baden und damit vielleicht auch sicher gehen können, dass sie dann auch wirklich etwas mitgenommen haben. Ja, wenn es dann in die Pubertät geht und dann vielleicht auch heiße Diskussionen mal anstehen, wo man aber dann auch eben mit Argumenten vieles tun kann. Und dafür haben wir natürlich für Sie auch was bereitgestellt im Internet. Da können Sie ganz gerne gucken. Unter dem Tagesprogramm dieser Sendung finden Sie noch Informationen, sei es über Teamstar oder an die Adresse herankommen oder auch über empfehlenswerte Literatur, über ein Buch aus dem MM-Verlag Kirche und Sex. Da hat auch Michaela von Heeremann selber Beiträge veröffentlicht, unter anderem auch einen Brief, einen fiktiven Brief an einen Sohn oder an meine Tochter.
An einen Sohn.
In dem Fall an den Sohn, also wo es auch darum geht, wie kann man denn diese Fragen hernehmen und als Mutter auch auf den Sohn mit seinen Anliegen in der Pubertät reagieren. Es gibt diesen Brief an meine Tochter auch als Flyer.
Mhm. Genau. Der wird vom Elternverein Nordrhein-Westfalen rausgegeben.
Elternverein Nordrhein-Westfalen. Gut, vielen Dank, dass Sie hier bei uns zu Gast waren und wie immer ja sehr aufschlussreich und auch sehr lebendig hier Rede und Antwort standen. Vielen Dank, Frau von Heeremann.
Bitte schön, Frau Engert. Einen schönen Tag noch.
Dankeschön. Okay. Dann darf ich einfach noch darauf hinweisen, dass eben diese weiteren Informationen Sie übers Internet beziehen können, über www.hore.org, auch Informationen über den Sender oder wenn Sie diese Sendung als Podcast oder herunterladen möchten, sich zeitunabhängig noch einmal in die Lebenshilfe hereinhören möchten, können Sie das gerne tun. Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, über Telefon den Hörerservice anzurufen unter der 0700 75 25 75 25. Auch dort haben die Mitarbeiter zu den üblichen Bürozeiten ein offenes Ohr für Ihre Fragen zum Sender. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 761 5515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.